Ich weiß nicht, wie euch es geht, wenn ihr die Bibel so lest. Ich weiß, wie es mir früher gegangen ist, wenn ich die Bibel gelesen habe. Vor allem die alttestamentlichen Geschichten, auch mit dem Volk Israel. Habe ich das von oben herab gelesen und habe gedacht, wie können die nur so blöd sein? Sind die denn völlig verblödet? Jetzt befreit sie Gott aus Ägypten. Jetzt murren sie da nur rum und jammern und klagen. Könnt ihr euch damit identifizieren? Habt ihr das auch schon mal gedacht, wenn ihr das gelesen habt? Haben die großen Wunder und Zeichen, haben gesehen, wie das Meer sich geteilt hat? Haben die Wolkensäule gesehen, die Feuersäule? Dann passiert irgendwas wieder Schlimmes. Ist Wasser, bitte. Sind sie wieder am Jammern und am Klagen? Ich denke, wir hätten gerne nur 10% der Wunder erlebt, die diese Menschen erlebt haben. Stimmt's? Jetzt hört mal zu. Selbst die größten Wunder, die um dich herum passieren, können dein Herz nicht verändern. Dein Herz kann nur der Heilige Geist verändern. Wenn du dein Herz dafür öffnest und die Türklinke dafür, diesen Zugriff, den hat niemand anders als nur du selbst. Diese Türklinke ist nicht außen an deinem Herzen, weil oftmals beten wir, ihr kennt diese Gebete sicherlich auch, oh Herr, öffne doch jetzt mein Herz. Kennt ihr diese Gebete? Manchmal selber vielleicht schon gebetet. Dieses Gebet ist totaler Blödsinn. Entschuldigt, dass ich es so sage, aber warum? Weil unser Herz, die einzige Person, die Verfügungsgewalt über dein Herz hat, bist nur du selbst. Niemand anders hat Zugang zu deinem Herzen. Du bist der Schleusenwärter deines Herzens. Du machst die Schleusen deines Herzens auf oder du verschließt sie. Du entscheidest auch, wie weit du sie öffnest. Ist doch interessant, oder? Und ich weiß, über die Jahre wurde ich immer vorsichtiger, die Israeliten zu verurteilen. Ich habe es am Anfang arrogant gelesen. Wie können die, sind die verblödet und wie können die nur so sein? Und irgendwann, dann stößt du ja auch mal im Neuen Testament, 1. Korinther 10, Abvers 1, wo der Apostel Paulus dann sagt, ich will, dass ihr euch klar macht, Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durch das Meer. Sie alle wurden durch die Wolke und das Wasser des Meeres auf Mose getauft. Alle aßen auch dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging, und dieser Felsen war Christus. Trotzdem verwarf Gott die meisten von ihnen und ließ sie in der Wüste sterben. Das ist schon krass, wenn man das alles so gelesen hat. Aber jetzt kommt's. Dieser Punkt, der für uns im neuen Bund so wichtig ist. Alle diese Ereignisse vom Volk Israel, alle diese Ereignisse sind uns als warnendes Beispiel gegeben. Von wegen, wie können die nur? Die sind doch verblödet. Das ist extra für dich und für mich geschrieben, damit wir ein warnendes Beispiel haben. Wir sollen unser Verlangen nicht auf das Böse richten, so wie sie es taten, als sie ihren Gelüsten folgten. Ich lese nach der guten Nachricht. Betet auch keine Götzen an, wie es ein Teil von ihnen getan hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, sie setzten sich zum Essen und Trinken nieder und danach tanzten sie vor dem goldenen Stier. Wir wollen auch nicht Unzucht treiben wie ein Teil von ihnen. Damals starben an einem Tag 23.000. Ist heftig, oder? Wir wollen Christus nicht herausfordern wie ein Teil von ihnen. Sie kamen durch Schlangen um. Mord auch nicht wie ein Teil von ihnen, die Mose und Aaron Vorwürfe machten. Der Todesengel vernichtete sie. Dies alles geschah mit ihnen in vorausdeutender Weise. Es ist zu unserer Warnung Es ist zu unserer Warnung, man muss das richtig betonen, es ist zu unserer Warnung aufgeschrieben worden. Denn wir leben in der letzten Zeit. Und wo das hier aufgeschrieben worden ist, das ist auch schon wieder 2000 Jahre her. Das gilt für uns umso mehr. Du meinst, sicher zu stehen? Gib Acht, dass du nicht fällst. Interessant, in welchem Zusammenhang das steht, ne? Mit den alten Israeliten. Die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, die sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Halleluja. Oft wird nur dieser letzte Vers gelesen. Stimmt's nicht? Ja, Gott macht. Hier wird das ganz klar für uns im neuen Bund mit der ganzen Wanderungsgeschichte des alten Bundesvolkes gesehen. Und deshalb sollten wir, wenn wir die Bibel lesen, ganz demütig daran gehen. Ganz demütig, ganz neu, mit ganz neuen Augen, mit ganz neuen Herzensaugen diese Geschichten lesen, mit Empathie. Und stell dir einmal vor, du wärst beim Volk Israel dabei gewesen. Du hättest jahrelang gefleht. Befreie uns aus Ägypten. Du hättest als Sklave gearbeitet. Und dann kommt die Befreiung. Was für ein Tag. Wir haben es vom neuen Bund ja erlebt, wo Christus in unser Leben kam, uns die Sünden vergeben hat und uns von Satan befreit hat. Wir haben das ja geistlich erlebt. Aber stell es dir buchstäblich vor. Ihr wisst, wie stressig oft ein Job sein kann, wie du getrieben und gehetzt wirst. Aber jetzt stell dir buchstäbliche Sklavenarbeit vor. Und dann heißt es, ich befreie euch, sagt Gott. Und was passiert? Der Pharao hält die Schlagzahl. Noch mehr Arbeit, noch mehr Druck. Und es scheint nur das Gegenteil zu passieren. Ich glaube, wir sind auch oft in Situationen, wo Gott gesagt hat, ich bringe Befreiung. Und da passiert erstmal gar nichts. Kennt das jemand? Oder es passiert genau das Gegenteil. Gott hat doch gesagt, was ist denn das? Wir müssen uns manchmal nicht wundern, wenn genau das Gegenteil von dem passiert, was Gott gesagt hat. Das war auch bei den Israeliten oftmals der Fall. Aber Gott sagte, ich werde am Pharao meine Macht beweisen. Und immer wieder heißt es ja bei den Plagen, ja, dass er sein Herz verstockte. Und irgendwann, wenn ihr das genau lest, merkst du, dass Gott dem Pharao seinen Willen lässt. Es steht dann nämlich nicht mehr, und der Pharao verstockte sein Herz, sondern der Herr verstockte das Herz des Pharaos. Und wenn du darüber nachdenkst, dann bedeutet das, Gott nimmt uns in unserer Entscheidungsfreiheit absolut ernst. Wenn wir uns immer wieder gegen ihn entscheiden, sagt er, okay, du hast dich gegen mich entschieden. Ich lasse dir deinen Willen. Das schlimmste Gericht, was Gott einem Menschen geben kann, ist, wenn er dir deinen Willen lässt. Hast du darüber mal nachgedacht? Warum hat Jesus uns beten gelehrt? Nicht mein Wille. Und er hat das ja auch gebetet im Garten Gethsemane. Nicht mein Wille. Das ist ja Teil des Erlösungsgeschehens. Denk mal darüber nach. Die ganze Passion, wo er am Kreuz hing, das ist nicht für Jesus. Alle diese Dinge im Erlösungsgeschehen unseres Herrn sind für dich und für mich. Auch der Weg bis zum Kreuz hin. Und wo er im Garten ist, wo er das macht, wo er so unter Anfechtung kommt, wo unter so satanischen Druck kommt, willst du da wirklich ans Kreuz? Und Engel müssen ihn stärken. Engel müssen den Sohn Gottes stärken, damit er diese Anfechtung überhaupt übersteht. Und er macht etwas für unseren menschlichen Willen Erlösendes. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Halleluja. Weil der Wille unseres Fleisches, der Wille unserer gefallenen Natur ist immer egozentrisch. Wir drehen uns immer um uns selbst. Wir haben immer nur uns selbst und unseren Vorteil im Blick. und Jesus erlöst uns. Jesus hat nicht seinen Vorteil im Blick, er hat deinen und meinen Vorteil im Blick. Er hat deine und meine Erlösung im Blick. Und deshalb betet er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und deshalb lehrt er ja dann auch, dass wir beten sollen, dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht, so auch hier auf Erden in unser allerkleiner Königreich. Da soll sein Reich reinkommen. Amen. Und sein Wille geschehen. Jesus hat unseren Willen erlöst. Du kannst dich jetzt richtig entscheiden, weil Jesus deinen Willen erlöst hat. Ist das nicht wunderbar? Du kannst jetzt sagen, ja oder nein. Und Gott nimmt dich ernst. Und wie gut ist, wenn wir sagen können, nicht ich lebe, ich bin mit Christus gestorben. Halleluja. Jesus lebt in mir. Amen. Darum bin ich heute Morgen hier. Ich wäre gern im Bett. Aber Gott wollte, dass ich hier bin. Und das ist diese Lektion, die wir in unserem Leben lernen müssen. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Sei immer da, wo Gott dich haben will. Und jetzt überleg dir die verschiedensten Stationen, die die Israeliten dann durchlaufen. Man kann sich da sehr gut mit ihnen identifizieren. Stell dir nur mal vor, jeden Tag dasselbe Essen. Denkt es euch wirklich mal. Ich glaube, das war bei den Inkas oder so eine Folterart, dass sie die Leute gefragt haben, die sie gefangen hatten, was ist dein Lieblingsessen? Und dann hat der Gefangene jeden Tag morgens, mittags und abends sein Lieblingsessen bekommen. Den ersten Tag, den zweiten Tag, den dritten Tag. Nach einer Woche konnten die Leute es nicht mehr sehen. Nach mehreren Wochen konnten die Leute es nicht mehr essen. Man kann, stell dir mal vor, du isst vielleicht gerne Gyros. Jeden Tag, morgens und mittags, Pommes und Gyros und Tzatziki. Ist ja mal ab und zu lecker, ne? Oder irgend sowas. Aber du müsstest es jeden Tag essen. Es ist eine gruselige Vorstellung. Bitte lasst uns deshalb nicht richten. Man könnte so arrogant sagen, das war doch das Brot des Himmels. Ne? So können wir so arrogant daherreden. Gott hat sie doch versorgt. Wieso sind sie denn nicht dankbar für dieses Wunder? Und wären wir dabei gewesen und hätten es gegessen mit unseren Geschmacksnerven? Hätten wir vielleicht auch gejammert? Denk mal darüber nach. Man kann sich mit diesen Leuten identifizieren. So abwegig ist das nicht. Und es wäre nur Gnade gewesen, wenn wir in der Reihe nachher auch von Josua und Kaleb gewesen wären und nicht bei den anderen Kundschaftern. Stimmt's nicht? Wo die anderen alle dem Volk Angst machen. Doch, das werden wir nicht schaffen. Ihr Lieben, deshalb lasst uns ganz vorsichtig sein. Aber interessant ist doch, wir haben einen Überblick und das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt ein paar Stellen, dann im Alten Testament, wo Gottes Wort etwas bestätigt. Es gibt eine Stelle in Josua, eine bei Samuel und eine im Könige. Ich lese mindestens die Stelle von Josua, wo Folgendes ausgesagt wird, von Josua Kapitel 21, Vers 45. Josua 21, Vers 45. Da heißt es, Josua 21, Vers 45, so hatte der Herr nun alle seine Zusagen erfüllt. Was für ein Satz. So hatte der Herr nun alle seine Zusagen erfüllt. Nichts war ausgeblieben von all dem Guten, das er seinem Volk Israel versprochen hatte. Es war alles eingetroffen. Was für ein Satz. Ihr Lieben, wir kennen das heute. Wir kennen diese Aussagen. Die Israeliten, sie kannten diese Aussagen nicht. Sie wussten das nicht. Sie sind durch die Wüste gewandert. Sie hatten nur diese ganzen Verheißungen durch Mose. Das und das wird geschehen. Ich werde mit euch sein. Ihr werdet dieses Land bekommen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Die Zusagen, die Gott an Abraham gemacht hat. Ich werde dir dieses Land geben. Ich werde es deinen Nachkommen geben. Sie werden es besitzen. Und Gott hat es alles erfüllt. Wow. Und deshalb heißt diese Predigt heute Gottes Verheißung oder Gottes Zusagen: Schätze mit Zeitverzögerung. Wir kennen das sonst bei Bomben. Du kannst eine Bombe sofort zünden oder du kannst einen Zeitpunkt einstellen. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, schon dieser Predigttitel. Zusagen Gottes oder Verheißungen schätze mit Zeitverzögerung. Wenn Gott dir diese Dinge zuspricht, heißt das nicht, dass es morgen passiert. Aber wenn Gott dir Dinge zugesprochen hat, und wenn es Gott war und wenn es sein Wort war an dich, dann werden sich diese Dinge in deinem Leben erfüllen. Und wenn es in deinem Leben nicht ist, dann wird es bei deinen Nachkommen sein, weil Gottes Verheißungen, wie bei Abraham, generationübergreifend sind. Der Fluch geht nur bis drei oder die vierte, dritte oder vierte Generation. Hast du gelesen, wie lang die Segnungen, in wie viele Generationen die Segnungen gehen? Bis in die tausendste Generation. Du kannst sagen, und wenn ich es nicht sehe, dann wird es mein Sohn oder meine Tochter erleben. Aber ich werde auf dem Land der Verheißung sein. Amen. Ich werde die ganze Zeit in die richtige Richtung gehen. Wow. Gott wird alles, was er gesprochen hat, an seinen Verheißungen in deinem Leben erfüllen. Alles wird sich erfüllen. Das ist ganz wichtig. Eine andere Stelle, weil hier ist das sozusagen fast am Schluss des Buches Josua, wo sie das Land nun wirklich eingenommen hatten. Das Land ist eingenommen. Und dann, ich lasse mal die Samuel-Stelle weg, wo es dann auch heißt, wo Gott das bestätigt, dass Gott alles, was Samuel prophezeit hat, dass alle Worte Samuels sich erfüllt haben. Das ist auch wunderbar. Wir können nicht in die Details gehen. Ich nehme noch die Stelle von Salomo aus 1. Könige 8. 1. Könige 8. Vers 56. 1. Könige 8, Vers 56. Hier hat sich jetzt es mittlerweile so etabliert, dass sie nicht nur das Land eingenommen haben, sondern unter David und unter Salomo hat das Land die größte Ausdehnung, die es jemals gehabt hat. Der Tempel wird eingeweiht und Salomo betet und sagt vor dem ganzen Volk, 1. Könige, Kapitel 8, Vers 56, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, wir wollen den Herrn, unseren Gott preisen. Er hat Wort gehalten und seinem Volk Israel ein Land geschenkt, in dem es in Frieden leben kann. Die großartige Zusage, die er uns durch seinen Diener Mose gab, hat er Wort für Wort erfüllt. Nichts ist ausgeblieben. Was für eine Aussage. Wort für Wort erfüllt. Nichts ist ausgeblieben. Ich kriege Gänsehaut. Und ich merke das noch. Ich habe sowieso oft jetzt Gänsehaut und Schweißausbrüche gerade. Aber diese Gänsehaut war gerade anders. Die kam noch extra. Das war Gänsehaut vom Heiligen Geist gerade, du. Nichts war ausgeblieben, Wort für Wort erfüllt. Und jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Also wenn du das dir vorher gemütlich gemacht hast und sich so ein bisschen zum Kirchenschlaf eingerichtet hattest, hallo, jetzt musst du aufwachen. Moin, moin, sagt man in Norddeutschland. Jetzt ist time, nicht to say goodbye, sondern jetzt, das solltest du hören, was ich jetzt sage. Lass uns wieder ins Neue Testament gehen. In den 2. Korintherbrief. Eben waren wir zum Start im 1. Kapitel 10. Jetzt sind wir im 2. Korintherbrief. In Kapitel 1. 2. Korinther 1. Ich lese mal Verse 17, 18 oder 17 bis 20, ja. Einfach, dass ihr den Zusammenhang mitkriegt. Da schreibt der Paulus an die Korinther: War ich leichtfertig, als ich mir das vorgenommen habe, oder mache ich meine Pläne nach Menschenart, sodass mein Ja auch ein Nein sein kann? Gott ist mein Zeuge. Kein Wort, das ich zu euch sage, ist Ja und Nein zugleich. Also vielleicht. Mal gucken, ne? So unverbindlich. Kein Wort, das ich euch sage, ist Ja und Nein zugleich. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich, also das apostolische Team dort um Paulus, bei euch verkündet haben, es war nicht Ja und Nein zugleich. In ihm, in Christus, ist das reine Ja Wirklichkeit geworden. Mit ihm, mit Christus, sagt Gott Ja zu allen seinen Zusagen. Von ihm gedrängt und ermächtigt, sprechen wir darum auch das Amen. Das heißt, so sei es zur Ehre Gottes. Andere Übersetzungen sagen, was habt ihr da? Habt ihr das auch, was ich gehabt habe? Ja? Zusagen Gottes, habt ihr meine Elberfelder oder Schlachter? Kannst du mal kurz da, das wäre nett. Ich will euch das zeigen. Ja, genau. Guck mal auf den Vers 20. Viele der Verheißungen Gottes sind in ihm, in Christus, ist auf diese Gottesverheißung das Ja und das Amen. Auf alle Gottesverheißungen ist in Christus nicht vielleicht das Ja und das So ist es. Das heißt nämlich Amen. Hier wird etwas ganz Verbindliches gesagt. Alles, was Paulus sagt, mein Evangelium des Reiches Gottes, was ich euch verkündigt habe, das ist nichts Unverbindliches, das ist nicht ein Wischiwaschi-Evangelium, das ist nicht ein vielleicht, möglicherweise, wenn diese und jene Umstände so sind, mal, wir gucken dann mal, sondern er sagt Ja oder Nein. Ganz klar, ganz deutlich. Ja? Und das ist sehr wichtig, ihr Lieben, weil wir sind zu Gott gekommen, wir haben Gott kennengelernt. Er hat uns befreit, Amen. Wir sind nicht getauft auf Mose. Wir kennen das Wasser auch. Wir kennen auch die Wolke. Aber wir sind nicht unter dem alten Bund. Schon mal den Hebräerbrief gelesen? Der neue Bund ist besser als der alte Bund. Der ist viel besser als der alte Bund. Viel besser. Wir müssen nicht zurück unter den alten Bund. Wir sind getauft auf Christus. Halleluja. Wir haben den geistlichen Trunk getrunken. Und jetzt möchte ich euch ein Beispiel erzählen. Als ich das vor Jahren das erste Mal gehört habe, das hat mich so berührt. Das vor Jahren wirklich passiert, wo der Fernseher noch nicht so bunt war, ist ein bisschen her. Aber es ist wahr. Und es ist ein faszinierendes Beispiel. Weil es zeigt, wie Menschen, wie Christen mit den Verheißungen Gottes umgehen. Und da muss man sich ja dann auch hinterfragen, ja, wie gehe ich, bin ich eigentlich mit diesen ganzen Verheißungen, mit den Zusagen, die Gott mir gegangen hat, umgegangen? Ich weiß, dass manche Menschen sich Akten anlegen, Ordner, und es wird abgeheftet. Oder du legst irgendwelche Sprüche und denkst, in deine Bibel oder irgendwo rein. Stimmt das nicht? Manche brauchen das plakativ. Sie hängen sich irgendwo an den Spiegel oder an die Büropinnwand. Sie müssen das immer täglich sehen. Weil sie sagen, ich muss das, muss mich daran erinnern. Weil wenn du das weglegst und wegheftest, dann könnte es sein, dass du dich 10 Jahre nicht daran erinnerst. Und heute Morgen sagt der Heilige Geist, erinnere dich, erinnere dich. Erinnere dich! Erinnere dich an das, was ich dir zugesagt habe. Kram es hervor. Wie oft sagt der Apostel Paulus in seinen Briefen an die Gläubigen, ja, wisst ihr denn nicht? Wir wissen so viel. Und dann haben wir manches abgeheftet und ist das irgendwo in so einer unterbewussten Schublade. Und heute Morgen sagt der Heilige Geist, du gehst jetzt heute nach Hause. Und dann sortierst du sämtliche Schubladen in deinem Gehirn und du erforschst die Winkel deines Herzens und du suchst alle deine Verheißungen, die du irgendwo abgelegt hast und die du irgendwo abgeheftet hast und trägst es zusammen und machst wie bei CSI und machst ein Puzzlebild. Nicht eine Täterbeschreibung, sondern Was hat Gott mir gesagt? Was bedeutet, ich will das Gesamtbild einmal erkennen. Seid ihr da? Weil nichts von dem geht verloren, was Gott dir gesagt hat. Es ist alles gültig. Und es soll alles in Existenz kommen, wenn, das ist extrem wichtig, dieses Wenn, es hat nichts mit Gott zu tun, sondern nur mit uns. Das Volk musste ja eine Extrarunde drehen, um wieder in den alten Bund zu springen. Eine Extrarunde von nur 40 Jahren. Heftig, oder? Möchte ich nicht. Würde ich vielleicht... Ich werde 55 dieses Jahr. Plus 40? Boah. Möchte ich lieber nicht diesen Umweg. Du auch nicht, oder? Ich möchte geradewegs Richtung nehmen in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt. Amen. Bitte dreh keine Extrarunde. Ich habe mal irgendwann eine Predigt gehalten, da hatte ich mich vorbereitet. Da war ein Beispiel aus Alaska drin. Es fällt mir gerade vom Heiligen Geist, wird mir das gerade abgerufen. Es gibt in Alaska Strecken, wenn du da die Ausfahrt verpasst hast, dann kann es sein, dass du 500 oder 600 Meilen fahren musst, bis die nächste Ausfahrt kommt. Heftig, oder? Es gibt im Reich Gottes keine Abkürzungen. Hör den Satz. Es gibt keine Abkürzungen im Reich Gottes, aber Umwege. Alles, wo wir meinen, jetzt mache ich meine Abkürzung, jetzt, ich muss hier mal was verbessern. Es sind immer sogenannte Verschlimmbesserungen. Gott sagt, fahr ab. Wir sagen, ach, ich mach jetzt nicht. Nächste. Beim Volk Israel waren es 40 Jahre. Gruselig, oder? Es ist gruselig. Jetzt kriege ich Gänsehaut aus ganz anderen Gründen. Ich darüber nachdenke, es würde auf mich zutreffen. Nein, das will ich nicht. Damit will ich mich nicht identifizieren. Ich möchte eine andere Wahl treffen. Und deshalb ist dieses Beispiel so wichtig, wie wir mit den Verheißungen umgehen. Denk dran, du gehst nach Hause und machst dieses CSI-Puzzlewand. Amen. Du trägst alle deine Verheißungen zusammen. Du machst alles, du suchst das mal alles zusammen und guckst es dir an. Was hat Gott eigentlich bisher in mein Leben hineingesprochen? Dieses Beispiel, da war ein Pastor in eine Gemeinde gekommen und er lernte eine ältere Schwester beim Hausbesuch dann kennen. Und die konnte nicht mehr so gut, so dass er sie dann öfter besucht hat. Und sie erzählte, dass es ihr ziemlich erbärmlich ginge. Sie hätte halt nicht viel Geld und hätte wirklich nur das Nötigste zum Leben. Und dann brachte er schon mal ein bisschen was mit von der Gemeinde. Und der Pastor fragte sie, da hat sich wirklich rührend um sie dann gekümmert. Kam dann ein, zweimal im Monat vorbei, hat ihr immer Sachen mitgebracht. Und dann fragt er sie, hast du denn keinen Mensch, wirklich keinen Menschen, der sich um dich kümmert? Ja, sagt sie, ich habe einen ganz lieben Sohn, aber der ist nach Australien ausgewandert. Und der schreibt mir regelmäßig ein bis zweimal im Monat schöne Briefe. Ganz liebe Briefe. Okay, und der Pastor geht nach Hause, betet, Mensch, wie kann ich der Frau denn helfen? Und dann besucht er sie wieder und sie erzählt von dem lieben Sohn. Ja, hat mir wieder einen Brief geschrieben. Und er schreibt übrigens nicht nur Briefe, sagt sie, er legt auch jedes Mal schöne Bildchen rein. Der Pastor ging wieder nach Hause, betete. Und dann hat er so einen inneren Eindruck, spricht die Frau auf die Bildchen an. Spricht die Frau auf die Bildchen an. Und beim nächsten Hausbesuch kommt er zu der älteren Dame und sagt, kannst du mir mal ein paar Briefe von deinem Sohn zeigen? Und sie hat über die Jahre sehr viele Briefe, ne? Stellt euch mal vor, ein bis zwei im Monat. Und sagt dazu, hol doch mal Briefe und zeig mir mal die Bildchen. Die Bildchen waren ausländische hohe Geldscheine. Der Pastor sagt, hol alle deine Briefe. hol alle deine Briefe. Sie haben die Briefe zusammengelegt, sie haben das Geld gezählt. Die Frau hat das nicht verstanden. Sie hat gesagt, ja, schöne Bildchen schickt er mir. Dann haben sie das zusammengezählt. Und dann hat der Pastor zu der Frau gesagt, liebe Schwester, darf ich dir mal etwas sagen? Du bist viel reicher, als ich es bin. Du bist nicht arm. Du hast richtig viel Geld. Dein Sohn liebt dich. Er hat dich so gut versorgt. Du musst nie mehr darben. Du kannst dich jetzt alles Mögliche leisten. Und sie war geschockt im positiven Sinne. Und deshalb sage ich dir heute Morgen, wie gehst du mit deinem Bildchen um? Wo sind die Bildchen in dem Brief? Amen, der Brief Christi. Die Briefe Christi. Du hast Bildchen bekommen. Such mal sämtliche Bildchen heraus, die dir der Sohn Gottes, die der Heilige Geist dir immer wieder geschickt hat. Ja, Amen. Such dir die Bildchen hervor. Pinn sie an und stell sie zusammen. Und Gott sagt dazu, auf alle diese Verheißungen, die Gott dir gegeben hat in deinem Leben, spricht Gott sein Ja. Nicht vielleicht. Ja. Und wir sprechen homologeo im Griechischen. Dasselbe sagen wie. Die Bibel sagt doch, wie können zwei miteinander laufen, wenn sie sich nicht eins sind. Ne? Stimmt's? Homologeo, dasselbe sagen wie. Sag mal, Schatz, komm, wir gehen nach rechts. Okay, wir gehen nach links. Merkt ihr, irgendwie funktioniert das nicht. Es ist schon schlimm genug, wenn in einer Ehe das so ist, stimmt's? Man darf auch öfter mal diskutieren. Man muss sich mal auseinandersetzen, um sich dann wieder zusammenzusetzen. Ist richtig. Amen. Es ist wichtig, in christlichen Kreisen gibt es oftmals so diese, ach, wir müssen immer alles, ihr versteht, ne? Wir müssen alles, nein, du musst Dinge auch mal klären in deiner Ehe. Amen. Haben wir immer wieder gemacht. Ich liebe meine Frau. Halleluja. Aber wir können auch gut, schon wo wir uns kennenlernen, wir konnten immer gut miteinander streiten auch. Mensch, das hat richtig Spaß gemacht. Nein, es ist sehr wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass du, wenn du mit Gott gehst, mit dem Heiligen Geist gehst, und er dir sagt, fahr jetzt ab. Das, nö, ich will aber draufbleiben. Versteht ihr? Dann bist du nicht kooperativ. Du kooperierst nicht mit dem Heiligen Geist in deinem Leben. Weil diese Worte, die Gott vom Logos-Wort im Griechischen, die er in dein Leben gesprochen hat, die lebendig geworden sind, die dich angesprungen haben aus der Bibel oder die durch prophetische Zusagen zu einem Rhema-Wort für dich geworden sind, die Gott in dein Leben gesprochen hat, als Zusagen, das ist jetzt für dich. Und du hast das begriffen, das ist für mich. Ja, das ist für dich. Und Gott sagt, Amen, ja. Jetzt muss ich dein Wille damit verbinden. Das ist für mich meins. Kennt ihr doch, 1, 2, 3. Meins. Das musst du mal praktizieren. Hier ist endlich, wo du das mal sagen darfst. Meins. Ja? Kannst nach Hause heute gehen, kannst sagen, der Prediger hat gesagt, ich soll das sagen. Meins. Ja, das Wort Gottes, die Verheißung. Aber noch etwas muss dazu kommen. Nicht nur dein Wille muss sich total damit verbinden, dass du mit dem Heiligen Geist kooperierst und sagst, das ist für mich. Ich will das, was er will. Die Worte müssen sich mit Glauben verbinden. Das ist genau der Punkt. Wenn es sich nicht mit Glauben, mit Vertrauen verbindet, wird es nicht wirksam. Du musst es aktivieren durch Glauben. Das ist enorm wichtig. Wenn du Dinge glaubst, dann handelst du entsprechend. Glaube ohne Werke ist tot. Du kannst da immer sagen, kannst immer nicken, ich halte das alles für wahr. Das ist wie dieses Beispiel, ne, wo irgendwo gab es noch mal so einen Zirkusattesten, war das über die Niagara-Fälle, der so ein Seil gespannt hat und der darüber gegangen ist. Und dann wollte er mit einer Schubkarre, ja, glauben Sie, dass ich hier über diese Dings gehen kann? Ja, Sie können das, alle am Grölen. Glauben Sie, dass ich jemand mit der Schubkarre hier drüber fahren kann? So, ja, klar. Okay, dann kommen Sie mit. Heftig, oder? Glaube ohne Werke ist tot.
Und deshalb ist es so wichtig, dass sich diese Verheißung mit Glauben verbinden. Ich habe mich heute Morgen auf den Stuhl gesetzt, weil ich geglaubt habe, dass er mein Gewicht trägt. Ich habe entsprechend meines Glaubens gehandelt, ihr versteht. Deshalb habe ich mich auf den Stuhl gesetzt. Es ist etwas ganz Einfaches, wir machen das oft zu kompliziert. Du glaubst ein Wort, du vertraust auf dieses Wort und du handelst entsprechend und du fragst dich, ja, wie kommt denn der Glaube? Schlag mal auf, Römer 10. Römer Kapitel 10, Vers 17. Da heißt es, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat. Eigentlich kommt die Botschaft kommt aus dem Wort Christi, aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt. Der Glaube kommt. Das ist ganz wichtig. Der Glaube kommt. Und zwar aus dem Hören des Wortes. Heute Morgen kommt Glauben zu dir. Du wirst aufgebaut. Dein Glaube wird aufgebaut. Und deshalb ist es immer wieder wichtig. Ich sage immer wieder Leuten, wenn du dann die Verheißungen hast und sie angepuzzelt hast, sprich sie aus. Sprich das Wort Gottes aus. Bekenne das. Homologeo. Bekenne deinen Glauben. Es ist auch gut, dass ihr es ab und zu mal in einer Gemeinschaft, in einem Hauskreis oder so macht oder in einer Ehe oder in einer Gemeinde, wo ihr sagt, komm, wir bekennen jetzt mal bestimmte Positionen, Sachen, die eindeutig sind. Wir bekennen das jetzt einmal. Es ist aber wichtig, dass ihr euch dann wirklich eins darin seid. Es hat eine enorme Kraft, die Dinge auszusprechen. Auch, wie gesagt, die Bibel, an manchen Stellen ist es gut, dass du dir manche Verse einmal laut selber vorliest. Mit verschiedenen Betonungen. Du glaubst gar nicht, was dabei dann abgeht. Sehr interessant. Ich rede aus Erfahrung. Ich habe manchmal gestutzt, wo ich das anders betonte. Wow, dachte ich, was ist denn das? Das steckt da drin, wo ich nur eine Betonung anders gelesen hatte. Es ging gar nicht um Grammatik, es war nur eine andere Betonung. Und auf einmal springt es dich an. Das ist sensationell, ihr Lieben. So, in Gedanken, es hilft manchmal enorm, sich es laut wirklich selber zu lesen und es vorzusagen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Ihr Lieben, bevor ich schließe und wir in die Praxis gehen, möchte ich euch natürlich vor einer Karikatur warnen. Es geht nicht darum, dass wir nach Hause gehen und mechanisch einfach irgendwelche Dinge bekennen, wie so ein Papagei, bla bla bla. Ihr versteht das. Darum geht es nicht. Ja, ich bekenne jetzt, das Universum schickt mir jetzt allen Wohlstand dieser Welt und ich krieg den Ferrari und lass es. Gott hat dir Dinge zugesagt in deinem Leben. Die Dinge, die er dir zugesagt hat, die verbindest du und sagst, meins, gehört mir, das hat Gott mir zugesprochen. In diesem Zuspruch, in dieser Verheißung ist Gottes nicht vielleicht, sondern ja. Deshalb verbinde ich mich damit, ich mache mich eins. Wenn er jetzt sagt rechts, sage ich nicht links. Ich mache Homologeo, ich sage dasselbe wie ich, bekenne das und sage Amen. Wenn er das zu mir gesagt hat, bekenne ich es auch. Ich sage dasselbe wie der Heilige Geist über meinem Leben. Ich spreche es aus. Und jetzt fange ich an, entsprechend im Glauben zu handeln. Halleluja. Lass uns aufstehen und jetzt gehen wir in die Praxis, ihr Lieben. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir haben einen offenen Himmel. Wir sind nicht verdammt. Wir sind nicht unter Verdammnis. Aber Herr, es tut uns leid, wo wir erkennen, dass wir mit Arroganz dein Wort gelesen haben und Menschen, unsere Schwestern und Brüder auch aus dem alten Bund, dass wir sie verachtet hatten, dass wir uns über sie erhoben hatten. Es steht uns nicht zu. Du sagst, erhebt euch nicht in eurem Herzen, richtet nicht über andere, urteilt nicht. Und du hast mir das gezeigt, ja. Wie oft habe ich über Menschen aus dem Alten Testament den Kopf geschüttelt. Ich habe fast über sie gespottet oder ich habe mich lächerlich über sie gemacht. Das steht mir nicht zu, Herr. Wer bin ich? Ich bin nicht der Richter. Bitte dich, dass du mein Herz davon reinigst. Es ist geschrieben, uns zur Warnung, dass wir uns ein Beispiel nehmen sollen, wie es nicht zu laufen hat und wie es zu laufen hat. Herr, auch du hast uns befreit. Wir sind heraus aus Ägypten. Halleluja.
Du hast uns herausgeführt aus dem Land der Knechtschaft. Und wir sind unterwegs. Wir sind mit dir unterwegs. Du bist der Weg und auf dir gehen wir, Herr Jesus. In dir wandeln wir. Und wir möchten an den richtigen Stellen, wenn du sagst, jetzt schlag hier deine Zelte auf, jetzt ist, hier musst du agieren, hier musst du handeln, da wollen wir mit dir übereinstimmen. Und so sagen wir, wir übergeben dir ganz neu unseren Willen, damit wir homologeo sagen und praktizieren können, dass wir dasselbe sagen wie der Heilige Geist, dasselbe sagen wie Gott. Wenn Gott sagt Ja, dass wir nicht Nein sagen. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekämpft hast am Kreuz. Du hast nicht nur unsere Sünden getragen, du hast auch unseren Willen erlöst im Garten Gethsemane. Unser Wille ist freigesetzt. Wir müssen keinen rebellischen Willen mehr haben. Wir können zu unserem Willen sagen, du Rebell in mir, schweig. Ich weiß, dass du da bist und dass du Gott in Opposition begegnen möchtest, aber Jesus hat meinen Willen im Garten Gethsemane erlöst. Mein Wille ist ein erlöster Wille. Ich kann Nein sagen zu diesem rebellischen Willen in mir und ich kann meinen Willen meinem Vater im Himmel unterordnen. Und das ist das, was ich heute Morgen tue, Herr. Ich sage, alle Opposition in mir, alles Aufbegehren in mir, alles Revoluzertum. Nein. Du hast mich davon erlöst, Herr Jesus. Und dafür preise ich dich heute Morgen. Du hast uns davon befreit. Wir haben jetzt einen erlösten Willen, der sagen kann, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Halleluja. Und du hast es auch zu Petrus gesagt. Wenn du älter wirst, wird dich ein anderer gürten. Und dann wirst du dahin gehen, wo du nicht hingehen wolltest. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Unser Wille ist durch dich erlöst. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt beten wir, Heiliger Geist, dass du sämtliche Verheißungen, sämtliche Bildchen, sämtliche Briefe, alles, was du uns geschickt hast in unseren Geist, in unsere Seele, was wir von dir empfangen haben, dass du es reaktivierst, dass du es aufzeigst. Und ich bitte dich, dass sich einige dieser Geschwister jetzt hier aufmachen, dass sie es zusammenstellen und sagen, wow, das hat Gott mir zugesprochen. Gott sagt nicht vielleicht, nicht ja oder nein, Gott sagt ja und deshalb sage ich Amen, homologeo. Ich sage dasselbe wie Gott. Gott spricht es über mein Leben, ich spreche es jetzt auch über mein Leben. Ich glaube es und ich werde in diese Richtung gehen und du reaktivierst das. Du bringst das hervor. Ich bitte dich, lass die Leute ihre Verse finden, in den Bibeln, in den Büchern, abgeheftet, egal wo es war. Und wenn es nur im Herzen oder irgendwo im Unbewusstsein im Gehirn war, reaktiviere diese Gehirnzellen. Du sagst, du hast es sogar versprochen. Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Erinnere sie, Herr. Bring die Bildchen hervor und zeig ihnen, es ist ganz praktisch, wie das Geld bei dieser Frau. Es ist ganz praktisch. Wunderbar. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Amen.